Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Eines der besten Bücher, welches an der Jahreswende 2020/21 erschien, war das Buch o Pavlovi über den Paul. Journalistin und Schriftstellerin Daňa Horáková erinnert mit diesem Buch an ihren Mann Pavel Juráček, Filmregisseur und einen bedeutenden Vertreter der sogenannten tschechoslowakischen Neuen Welle, aber auch eine komplizierte Persönlichkeit. Im Oktober 2020 brachten wir ein Gespräch mit der Autorin, in welchem sie über ihr Buch sprach, über ihre deutschen Wurzeln und über das Leben in der Emigration in Deutschland. Das Gespräch führte Jarmila Vankelová und einen Teil bringen wir im Rahmen der Reprise in der Ferienzeit.
Jednou z nejúspěšnějších knih přelomu minulého a letošního roku byla knížka s názvem O Pavlovi. Novinářka a spisovatelka Daňa Horáková v ní vzpomíná na svého manžela Pavla Juráčka, filmového režiséra, významnou postavu tzv. Československé nové vlny, ale také velmi komplikovanou osobnost. V loni v říjnu jsme s Daňou Horákovou přinesli rozhovor, ve kterém mluví nejen o zmíněné knížce, ale také o svých německých kořenech a životě v německé emigraci. Interview pořídila naše kolegyně Jarmila Vankelová a jeho část vám nyní přinášíme v rámci prázdninových repríz.
Womit mussten Sie sich nach Ihrer Ankunft in München 1979 auseinandersetzen?
Mit dem Leben, das war mit allem. Also Pavel hatte wahnsinnige Schulden, was ich nicht wusste. Da war eine Miete von über 500 Mark damals fällig jeden Monat und ich hatte keine Ahnung, wo wir das Geld hernehmen sollen. Und wir hatten damals auch keine Arbeitserlaubnis, was Pflicht war, ohne die konnte man nicht arbeiten. Und keine Aussicht auf irgendein Geld. Also es waren wirklich ganz, ich würde sagen, primitive Existenzängste, mit denen ich konfrontiert wurde und die man irgendwie ja, bewältigen musste.
Hatten Sie irgendwelche Ansatzpunkte, an welche man sich stützen konnte? Oder waren Sie auf sich selbst angewiesen? Konnten Sie mit Ihrem Titel Doktor der Philosophie einen entsprechenden Beruf finden?
Nein, keineswegs. Also wie ich schon sagte, wir hatten keine Arbeitserlaubnis, weil wir nicht um Asyl gebeten hatten. Das war der Fall damals. Und ich kannte keinen Menschen in München. Das war eine völlig fremde Stadt für mich. Nein, ich war vollkommen wirklich auf mich selbst gestellt, bis ich mich mit der Hausmeisterin, ich glaube, das habe ich in dem Buch geschrieben, die Hausmeisterin war eine Tschechin und war ein wunderbarer, kostbarer Mensch. Und die hat, ganz einfacher Mensch, aber von unglaublicher Menschlichkeit und Empathie für alle um sich herum, mich inklusive. Ja, und die hat mich dann die Treppen putzen lassen, was unser regelmäßiger Einkunft gewesen ist.
Sie entstammen einer tschechisch-sächsischen Familie, waren also der deutschen Sprache mächtig. Das war bestimmt ein großer Vorteil bei der Eingliederung in die deutsche Gesellschaft.
Ganz bestimmt, natürlich. Also meine Mutter war eine Deutsche, mein Vater war ein Tscheche. Aber ich habe mich als Kind noch bis zum Abitur geweigert, mit Mama Deutsch zu sprechen, weil ich wollte integriert sein in die Nachbarschaft. Ich wollte genauso sein wie die anderen Kinder, die kein Deutsch gesprochen hatten. Aber dann auf der Uni habe ich Deutsch gesprochen und ich habe dann letztendlich meinen Lebensunterhalt und die Studienzeit als Fremdenführerin verdient. Also ich führte deutsche Touristen durch Prag und das war natürlich eine große Hilfe, dann die Sprache, auch in München.
Eine tiefere Aufarbeitung der Emigration der 70er und 80er Jahre in den Westen ist noch eine bevorstehende Aufgabe für die Historiker. Die Emigration bietet die Freiheit an. Doch welche Art Freiheit war es für Sie?
Also erstens, ich weigere mich als Emigrantin bezeichnen zu lassen. Ich bin nicht freiwillig gegangen. Ich bin ja im Rahmen dieser Aktion Assanation, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, das war ein Programm der Staatspolizei, der sogenannten tschechischen Stasi, mit deren Hilfe sie die unbequemen Menschen loswerden wollte und ich zählte dazu, also gut. Und welche Freiheiten? Alle Freiheiten. Man konnte tun, was man wollte, man konnte sagen, was man wollte, man konnte hingehen, was man wollte. Das war für mich damals ein Neuland und ich war berauscht davon. Und erst später habe ich begriffen, dass das eigentlich darin auch eine Gefahr lauert und dass es sehr schwer ist, in einer liberalen Demokratie zu leben, die alles zulässt, weil dann die Orientierung und der Weg durchs Leben viel schwieriger ist als in meinem schwarz-weißen System wie in einer Totalität.
Von der Heimat ist man in dem neuen Land als ob abgeschnitten. Wenigstens damals erschien die Möglichkeit einer Rückkehr nicht allzu realistisch. Wie lebt man mit diesem Gefühl?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man pflegt und hegt dieses Gefühl der Ausgeschlossenheit und gleitet früher oder später in Heimweh, in einen fatalen Zustand, der sie dann schizoid macht, weil sie sind dann ständig zwischen zwei Stühlen. Also einerseits sehen sie sich nach der alten Heimat, andererseits, und das macht nicht nur verkompliziert, das macht auch die Eingewöhnung in der neuen ziemlich unmöglich. Das ist die eine Möglichkeit, also in dieser Zwiespalt zu leben. Oder aber man tut das, was ich gemacht habe, und zwar nach Pavels Rückkehr nach Prag, habe ich mich vollkommen des Tschechischen entledigt. Ich habe aufgehört, Tschechisch zu reden. Ich hatte keine tschechischen Bekannte. Und ich habe beschlossen, dass ich nur noch Deutsch reden werde und dass ich mich komplett in Deutschland integrieren werde und mehr oder weniger eine Deutsche werde. Ja, und das hat mich, glaube ich, gerettet.
Ich habe gelesen, dass Sie den Posten der Kulturministerin des Bundeslandes oder der Freistadt Hamburg bekleideten. Was ertrug die Tätigkeit in diesem Amt?
Also Hamburg ist ein Bundesland, ein sogenannter Stadtstaat, und die Minister werden dort Senatoren genannt. Also ich wurde Senatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, aber im Range eines Kulturministers wie in anderen 16 Bundesländern. Und ein Kulturminister dort tut im Westen genau das Gleiche wie hier, er verteilt Gelder. Das ist die allerwichtigste Ausgabe, die Sie haben. Sie haben einen gewissen Etat und den verwalten Sie. Und in Hamburg ist auch noch dieses Verteilen von Subventionen und der Erhalt der staatlichen oder städtischen Einrichtungen, der Theater, der Museen, was weiß ich, der Konzernsäle, daran gebunden, dass man sich nicht in die politischen und inhaltlichen Entscheidungen der einzelnen Häuser einmischen darf. Also ich musste meinetwegen dem Deutschen Schauspielhaus, das ist das größte deutschsprachige Theater weltweit, die Subvention gewähren, aber durfte nicht sagen, dass mir der Spielplan nicht gefällt oder dass mir die Inszenierungen nicht gefallen, was für mich anfangs wirklich schwer war, weil ich habe lange Zeit als Theaterkritikerin gearbeitet und ich fand das absolut schrecklich, was die da geleistet haben, und die haben dadurch auch das Publikum vergrellt, also kam es auch zu Defiziten. Wie gesagt, ein Kulturpolitiker muss Gelder verwalten und dafür zu sorgen, dass seine Angetrauten sich wohlfühlen.
Sie haben es schon zum Teil erwähnt, aber können Sie sagen, dass Sie heute mit der deutschen Realität völlig zusammengewachsen sind? Und ja. Planen Sie nicht eventuell eine Rückkehr nach Prag?
Nein, also ich fühle mich auch, ich empfinde mich als Deutsche. Also wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann sage ich, ich bin eine Deutsche, die in Prag aufgewachsen ist. Und ich hatte das Angebot schon nach der gesamten Revolution, also vor 30 Jahren, hätte ich zurückkehren können. Mir wurde ein diplomatischer Posten angeboten, den habe ich abgelehnt, weil ich einfach auch die Arbeitsweise, nicht nur Lebensweise, aber die Arbeitsweise schon gewohnt war. Also wirklich dieser Kampf, die Competition, aber auch irgendwie Fairness und die Chancen, doch für gute Arbeit belohnt zu werden. Das habe ich damals vor 30 Jahren hier in Prag noch nicht so empfunden. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, verändert. Und es war auch ganz witzig, als ich habe wirklich nur Deutsch funktioniert. Und als ich angefangen habe, vor 3 Jahren das Buch zu schreiben, habe ich die ersten Kapitel aus dem Deutschen übersetzt. Also ich habe sie deutsch formuliert und dann ins Tschechische übersetzt. Also es wimmelte von Germanismen und mein armer Redakteur musste sie alle auffangen und aufsfischen. Das hat er gedacht. Mittlerweile glaube ich, noch vor ein Vierteljahr, als ich hier war bei der Buchpräsentation, habe ich gestottert, als ich Tschechisch geredet habe, weil ich mir nicht sicher war und die wichtigen Wörter sind mir im Deutschen eingefallen. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, also inzwischen glaube ich, geht mein Tschechisch gerade so.
Část rozhovoru Jarmily Vankejové s Daňou Horákovou, kterou jsme si v letní repríze pustili, se týkala především obtížného hledání práce a existenční nejistoty, se kterou se museli manželé po odchodu z Československa vyrovnávat. Paní Horáková měla alespoň výhodu v tom, že pocházela z česko-německé rodiny, německy tedy uměla výborně. Zmínila také, že jejich emigrace nebyla emigrací v pravém smyslu tohoto slova. Do Německa byli komunistickým režimem vystěhováni nuceně v rámci akce asanace. Daně Horáková hovořila také o tom, jak se smířit se životem v nové zemi a s opuštěním vlasti. Jarmila Vankejová se pochopitelně ptala také na funkci hamburské ministryně kultury a na to, zda by se Daně Horáková ještě vrátila do Prahy. Prý ne, nyní se už cítí být Němkou, která vyrostla v Praze.
Sousedé. Der Schluss der Sendung gehört wieder unseren Kollegen aus dem Partnersender MDR1. Im Bundesland Sachsen wurde auf die vielen Naturkatastrophen reagiert, die in Europa heute toben. Und deswegen hat Sachsen entschieden, dass in das Warnsystem auch Sirenen eingebunden werden. Sofia Spiropoulos berichtet.
Závěr dnešního pořadu bude patřit příspěvku od našich kolegů ze stanice MDR1. Ve spolkové zemi Sasko se v reakci na četné přírodní katastrofy, které letos v létě trápí Evropu, rozhodli, že do varovného systému zapojí sirény. Více už redaktorka Sofia Spiropoulos.
So tönt es jeden ersten Samstag im Monat im Raum Chemnitz. 12 Sekunden Probealarm und dann eine Stimme, die genau das kenntlich macht. In der Stadt selber bleibt es dagegen still, berichtet Pressesprecher Matthias Nowak. Genau wie in vielen anderen Städten, seitdem sich der Bund in den 90er Jahren aus dem Sirenengeschäft zurückgezogen hat.
Grundsätzlich gilt ja, in den Innenstädten gibt es keine Sirenen mehr. Die wurden schon vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten abgebaut.
Sachsen bekommt 4,3 Millionen Euro vom Bund. Das reicht für rund 300 neue Sirenen und viel neue Technik, wie Andreas Kunze-Gubsch, Referatsleiter Katastrophenschutz im Innenministerium, überschlagen hat.
Ganz wichtig sind die Sprachdurchsagen, die eben ganz wichtig sind für die Menschen, nicht nur der Sirenenton, sondern auch die Informationen weiterzugeben, wie man sich denn jetzt verhalten soll und was erstmal überhaupt für eine Gefahr droht.
Vorbild könnte hier die Stadt Dresden sein. Dort wurde nach dem Elbhochwasser die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt gibt es mehr als 200 Sirenen, die sogar digitale Live-Ansagen übertragen können.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.